wir haben ja auch einen rein digitalen Prozess, wie wir uns vermarkten aktuell. Und auch da hat natürlich der ein oder andere im Vorfeld gesagt, hey, das könnt ihr so nicht machen. Da erreicht ihr die Zielgruppe gar nicht. Wir merken jetzt aber, dass wir die Zielgruppe absolut erreichen, die Menschen auf digitalen Wege auch Kontakt zu uns suchen, ob das jetzt per WhatsApp ist, ob das per E-Mail ist, ob das auf anderen digitalen Wegen ist, ob man einen Zoom-Call macht, ja, also die Menschen sind super digital und die wollen natürlich ihren jetzigen digitalen Alltag auch in das neue Zuhause übertragen können. Und das ist ja das, was wir auch abbilden wollen.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital Jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute ist ein, ja Giovanni, eigentlich ganz besonderer Tag für uns, denn ziemlich das ist unsere Auftaktfolge. Und wir haben einen tollen Gast hier, nämlich den Konstantin Rehberg. Der Konstantin ist zuletzt mit einer Mitgründerin, Christina, unter die Gründer gegangen mit Lively, bietet hier ein, ja, eigentlich recht neues Konzept an, nämlich Service Living für Seniors und kann uns da viele spannende Insights geben zu einem, was hinter diesem Konzept steckt und wie er das Thema Digitalisierung für sich, ja, startet ja im Prinzip jetzt mit einer grünen Wiese, wahrnimmt. Hallo Giovanni, hallo Konstantin.
Hallo Christoph.
Hi Konstantin. Ja, moin, hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, Konstantin, du hast eigentlich keinen Background so wirklich in der klassischen Altenpflege. Du kommst eigentlich aus der Hotellerie, wie man vermehrt lesen kann. Magst du uns vielleicht dazu ein bisschen was erzählen? Also was ist so dein Background und wie kamst du auf die Idee, jetzt Service Living für Senioren anbieten zu wollen?
Ja, mein Background ist, langweiliger geht's eigentlich nicht. Ich habe ganz ursprünglich mal BWL studiert in Berlin und habe dann während des Studiums da in einer Hotelgruppe gearbeitet. Und die haben mich dann auch so ein bisschen für das ganze Thema Online-Marketing sozusagen verhaftet. Das war damals bei A&O. Und so bin ich mehr oder weniger durch Zufall in die Hotellerie gerutscht und bin dann da auch insgesamt fast 15 Jahre in der Hotellerie unterwegs gewesen. Und als ich angefangen habe mit den Hotelthemen, ging das gerade so richtig los mit dem ganzen Thema Online-Vermarktung, Online-Marketing. Von Digitalisierung hat damals keiner gesprochen, aber es ging immer so um den IT-Kontext oder das Thema Cloud-Telefonie. Solche Sachen kamen dann irgendwie auf. Und da ich mich immer passioniert mit den Themen beschäftigt habe, war ich immer derjenige, der dann auch dafür irgendwie automatisch zuständig war. Dann hieß es immer, Konstantin, mach doch mal. Das war insofern aber sehr, sehr cool, als dass ich mich dann auch austoben konnte, was diese ganzen Themen anging. Und so war ich tatsächlich zunächst erstmal 12 Jahre in Berlin bei A&O und habe einmal so diese ganze Wachstumsphase von sehr, sehr klein bis relativ groß miterlebt. Bin bis Ende 2017 da geblieben und bin dann nach Hamburg gewechselt zu Price Hotel, was eine Marke der Radisson Hotel Group ist, im Budget-Segment. Und ja, habe mich auch da vorwiegend um Marketing-Themen gekümmert, Online-Marketing-Themen, aber auch ganz, ganz viele Digitalisierungsprojekte, die ja, wir kommen ja später nochmal zu, aber auch große Schnittmengen zum Thema Senior Housing haben oder Senior Living haben. Genau, aber das ist so mein Background und in dieser Zeit ist dann auch mit Christina, die auch bei Price Hotel gearbeitet hat, da haben wir uns kennengelernt und da ist dann eben auch die Idee entstanden, dass wir gerne auf der einen Seite selber gründen möchten. Uns war aber super schnell klar, dass wir was Nachhaltiges machen wollten und ein bisschen salopp gesagt kam uns das Thema Hotellerie nicht besonders nachhaltig vor. Wir wollten nicht die Nächsten sein, die eine Hotelmarke gründen, auf die die Welt nicht gewartet hat, weil derlei gibt's genug und es ist, wie gesagt, auch nicht besonders nachhaltig. Und ja, so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne was Nachhaltiges machen. Und da wir beide einen sehr persönlichen Anknüpfungspunkt zum Thema Pflege auch haben, haben wir dann gesagt, wir schauen uns das Thema mal aus Sicht eines Gastgebers an und gehen da mit der Vision ran, was eigentlich passieren würde, wenn man dieses Know-how, was wir aus der Hotellerie mitbringen, wenn man das auf das Thema Senior Housing übertragen würde. Und ja, dieser Frage haben wir uns dann gewidmet. Und widmen uns auch heute noch dieser Frage oder dieser Vision.
Super, super, super spannend. Euer Projekt ist ja noch nicht eröffnet. Ihr baut ja noch, soweit ich weiß, oder? 2024 ist ja die erste Eröffnung, soweit ich das richtig gelesen habe, oder? Okay, das heißt, ihr habt...
Ja, wir hoffen auf 2023, das ist das, was der Zeitplan sagt. Ja.
Viel Erfolg. Es ist auf jeden Fall so innovativ und es ist auch, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Es sind ja 4000 Quadratmeter. Ne, ein Grundstück, so richtig gelesen, Konstantin, ne? 4.080 Apartments, die ihr davor habt.
Ja, das, was du jetzt kommunizierst oder was du jetzt gerade sagst, das ist sozusagen unsere Standardgröße, mit denen wir an Projekte rangehen, weil wir auch sagen, wir wollen ein am Ende des Tages ein sehr leistbares Produkt sein und dafür gibt es natürlich auch eine gewisse Grundmenge, um bestimmte Dinge zu refinanzieren. Deswegen ist so 80 die untere Menge. In Gronau ist tatsächlich nochmal eine ganze Ecke größer. Da haben wir 123 Apartments, die wir dort angemietet haben und die wir da ab Ende 2023 dann auch da betreiben dürfen.
Kannst du mal ein Bild von der Weißen Dame skizzieren? So heißt ja, oder da entsteht ja euer neuester Komplex oder euer erster Komplex. Für die Leute, die eben noch nicht auf eurer Website waren, übrigens kleine Empfehlung, die Website ist richtig, richtig gut, da gibt es richtig schicke Bilder zu sehen, aber jetzt für die Leute im Podcast, kannst du vielleicht mal sagen, wie sieht sowas aus? Also worauf legt ihr da Wert, gerade bei der Gestaltung, bei der Architektur?
Ja, die Weiße Dame ist das Codewort oder das Stichwort für das erste Objekt, was wir eben in Gronau unterschrieben haben. Und wir werden dort nicht alleiniger Mieter sein, sondern da ziehen auch noch ein paar andere Mieter ein. Es sind insgesamt über 20.000 Quadratmeter hat das Objekt. Das ist jetzt auch dann für uns sozusagen zu groß. Aber die Weiße Dame ist ein ehemaliges Spinnereigebäude, Anfang des letzten Jahrhunderts gebaut worden, eben mit dem Zweck, dort Spinnereigarn zu erzeugen, also ein ganz anderer Nutzungszweck. Das ging dann so bis in die 80er, das ist eben an der niederländischen Grenze, große Textilindustrie, Van Delden-Familie ist sozusagen da das Imperium gewesen, die auch nicht nur in Gronau Objekte betrieben haben, sondern die auch in verschiedenen anderen Städten in der Region Objekte betrieben haben. Deswegen heißt auch in der Region immer jede zweite Straße heißt irgendwie Spinnereistraße oder Webereistraße oder was auch immer, also das große Textilindustrie dort. Und erkennt man so ab bisschen Münster erkennt man das auch immer wieder. Und zum Objekt ist eben so, das wurde so ein bisschen die 80er ungefähr betrieben, stand dann über 20 Jahre leer, hat sich auch so als Lost Place etabliert. Das heißt, wenn man auf YouTube guckt und gibt einfach mal Weiße Dame ein Lost Place, der findet auch das ein oder andere Lost Place Video. Und jetzt haben wir das riesengroße Glück, dass wir diesen ehemaligen Lost Place wiederbeleben dürfen und können jetzt wieder Farbe in die Weiße Dame bringen. Und haben eben, die Projektentwickler der Weißen Dame oder die Inhaber der Weißen Dame haben uns eben angesprochen, ob wir nicht dort Mieter werden möchten, was wir auch total gerne angenommen haben. Und so ist das jetzt das erste Projekt geworden. Und gemeinsam mit den Inhabern entwickeln wir jetzt eben dort das Objekt wieder, bringen da Farbe rein, konvertieren das zu Wohnraum um und ändern so eben die Nutzungsart und führen das Objekt wieder einer Nutzung zu.
Also wenn man sich das jetzt mal richtig konkret vorstellen kann, ist es so, dass da Senioren einziehen können von super gesund bis Pflegegrad 5. So steht es auf eurer Webseite, also wirklich komplett. Und ihr könnt im Grunde mit oder ohne Pflege anbieten. Man kann auch ganz normal entspannt leben und sich zusätzliche Service einbuchen. Das ist ja quasi das Prinzip dahinter.
Absolut, das ist das Prinzip dahinter. Und da wir, kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber da wir nicht über die Pflegekasse refinanzieren, sind wir eben auch völlig unabhängig davon, wie eben der Pflegegrad der Menschen ist, zumindest rein, was die Wirtschaftlichkeit angeht. Und deswegen beherbergen wir eben auch super gerne Menschen, die gar keinen Pflegegrad haben. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch von vielen anderen Anbietern, dass wir eben dann auch, was die Zielgruppe angeht, dann nochmal eine ganze Ecke früher ansetzen und eben auch Menschen den Umzug schon gut ermöglichen, wenn das Thema Pflegegrad noch in weiter Ferne ist. Weil das eben auch ein Wunsch vieler Menschen ist, wenn man noch aktiv ist, wenn man sich einer Gemeinschaft anschließen kann und möchte sozusagen dann eben schon umzuziehen. Das können wir dadurch eben sehr, sehr gut ermöglichen, weil das nicht Teil unserer Wirtschaftlichkeit ist. Und wir haben im Rahmen des Konzeptes gesagt, dass wir gerne sehr holistisch sein möchten und auch Menschen mit hohen Pflegegraden dann guten Aufenthalt ermöglichen können möchten. Das ist so die Zielstellung. Das ist natürlich nicht in jedem Fall möglich. Da braucht man sich jetzt nichts vormachen. Aber wir möchten das eben in so vielen Fällen wie möglich schon ermöglichen und haben deswegen auch eine sehr holistische Immobilie zum einen entwickelt, aber auch ein sehr holistisches Konzept auf der anderen Seite, dass wir eben auch, wenn sich der Pflegegrad von Menschen verändert, dass die Menschen trotzdem möglichst lange bei uns bleiben können.
Okay, und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das Gebäude ist quasi barrierefrei, jedem, auch älteren Menschen im Rollstuhl und Co., gut zugänglich. Und die Personen, die dort einziehen, die bezahlen das ja aus eigener Tasche, also komplett privat. Es läuft nichts über Pflegekassen und so weiter. Und wenn ich das auch richtig verstanden habe, ist in der Regel in der Nähe ein lokaler ambulanter Pflegedienst, der allerdings nicht zu euch gehört, also ihr selbst betreibt keine Pflege sozusagen, sondern lagert das an einen externen Partner aus, korrekt?
Ganz genau, gut erkannt. Wir haben jetzt in Gronau das riesengroße Glück, dass in dem gleichen Objekt auch ein ambulanter Pflegedienst sich ansiedeln wird, sodass wir natürlich auch eine extrem große örtliche Nähe haben. Es wird dort auch ein stationäres Heim eröffnen. sodass es auch da natürlich eine coole örtliche Nähe gibt. Und wir kennen den Betreiber auch schon, der hat zwar noch nicht veröffentlicht, aber wir kennen den Betreiber schon, da gibt es schon enge Kooperationsgespräche, sodass es da auch eine ganz, ganz enge Kooperation geben wird, was die Zusammenarbeit angehen wird. Sodass wir jetzt, du hast jetzt auslagern gesagt, das wären jetzt nicht meine Worte, aber wir versuchen dann schon, was die Örtlichkeit angeht, eine sehr, sehr enge Partnerschaft mit dem Pflegedienst zu knüpfen, um da eben auch eine sehr hohe pflegerische Qualität anbieten zu können.
Also wenn man sich so auf eurer Seite umschaut, dann sieht man ja richtig coole Animationen auch zum Aufbau der Architektur und so. Das sieht echt sehr, sehr schön aus. Also so macht Altwerden, glaube ich, auch Spaß. Kann man sich das, Konstantin, weil du ja gesagt hast, es ist ein holistisches Konzept. Holistisches beinhaltet das auch Sportangebote, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeit, also Parks habe ich auch gesehen, Terrassen sind ja auch dabei. Ist das damit gemeint, dass ihr das quasi je nach Ortsabhängigkeit auch nach und nach aufbauen wollt, damit ihr im Grunde dafür sorgt, dass die Leute gar nicht mehr dieses Quartier verlassen?
Ja, also die Örtlichkeit spielt natürlich eine extrem große Rolle und wir möchten schon, dass die Menschen quasi das Quartier verlassen und wir sehen das ganz gegenteilig, sondern wir streben viel mehr eine Durchmischung an. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Gronau fast 1000 Quadratmeter Gemeinschaftsfläche und die öffnen wir auch nach außen für die Nachbarschaft. Also mal ein ganz konkretes Beispiel, wenn es dann Sportkurs gibt oder da gibt es eben ein Kochangebot, dass wir mal einen Koch einladen, dann laden wir eben auch die Menschen aus der Nachbarschaft dazu mit ein, so dass es zusätzliche Berührungspunkte gibt. Wir haben zum Beispiel auch sogenannte Hybridzimmer, die wir nach außen hin für die Vermietung öffnen. Damit machen wir zum einen eben das Probewohnen sehr unkompliziert und bauen Barrieren ab. Auf der anderen Seite ermöglichen wir aber auch Menschen, die einfach in der Nähe sind und eine Übernachtung brauchen, die Möglichkeiten. So schaffen wir eben ja zusätzliche Berührungspunkte, schaffen eben Schnittpunkte mit der Nachbarschaft, aber trotzdem haben wir natürlich auch viele Aktivitäten, die bei uns selber stattfinden, sodass wir jetzt nicht sagen, alles findet bei uns statt und man muss gar nicht mehr raus, weil das ist eben sowas, was viele Menschen auch mit Senior Living assoziieren. Also egal, in welches Studio du guckst, du wirst immer wieder feststellen, Menschen möchten nicht in Pflegeheimen oder auch vorwiegend in Betreuten wohnen, möchten die nicht wohnen. Das hat viel damit zu tun, mit dieser Assoziation, die Menschen im Kopf haben, hey, da kommst du nicht mehr lebendig raus. So, und du bist dann Teil einer anderen Gesellschaft. Und uns ist ein riesengroßes Anliegen, diese Zweiklassengesellschaft zu sprengen gewissermaßen, diese imaginäre Linie aufzubrechen und zu sagen, hey, das Wohnen im Alter ist nicht mit Abstrichen verbunden, sondern wir haben die Immobilie so konzipiert, dass du, wenn du aus deiner häuslichen Umgebung kommst, eigentlich eher ein Upgrade erfährst. Um das jetzt mal ein bisschen technisch zu sagen, das ist so der Wunsch, der uns antreibt. Und das meinen wir auch immer mit Holistik. Das Thema Barrierefreiheit ist ja auch schon gefallen. Und klar, wir sind barrierefrei zu 100%. Aber was uns ein großes Anliegen ist, ist ein sogenanntes intuitives, barrierefreies Design zu schaffen. Was meinen wir damit? Wir möchten eine hohe Designaffinität auf das Thema Barrierefreiheit legen. Und wenn man jetzt einfach zu den Herstellern der Welt geht und sagt, ich möchte eine barrierefreie Umgebung, dann kriegt man so sehr stigmatisierende Gegenstände oder sehr stigmatisierendes Design, wo viele sagen, Funktionalität steht über allem, wir brauchen Stoffe, die sehr pflegeleicht sind etc., die aber oft dann keine Designaffinität mehr haben. Und wir kommen ja erst aus der Hotellerie und aus der anderen Welt und sagen eben, all das, Funktionalität, ja, aber wir legen da einen sehr hohen Designanspruch oben drüber. Und so schaffen wir eben eine Atmosphäre und einen Raum, der intuitiv barrierefrei ist. Nehmen wir mal einen Rezeptionstresen als Beispiel. Dann hat er einfach verschiedene Höhen und verschiedene Möglichkeiten, den zu benutzen. Den kann jemand mit Gehstock sehr gut benutzen, den kann jemand sehr gut benutzen, der auf den eigenen Beinen unterwegs ist, den kann jemand sehr gut benutzen, der nicht mehr auf den eigenen Beinen unterwegs ist. Also in verschiedenen körperlichen Situationen kannst du diesen Rezeptionstresen perfekt benutzen und du wirst immer intuitiv an den Bereich gehen, der für dich perfekt geeignet ist, ohne dass du das Gefühl hast, das ist jetzt die Rolli-Ecke, um das mal ein bisschen stigmatisierend zu sagen. Und so nähern wir uns diesem ganzen Thema und so haben wir die ganze Immobilie konzipiert.
Bei der Konzeption des Projekts, ich sag mal, welche Rolle nimmt dabei das Thema Digitalisierung ein? Das ist ja logischerweise jetzt hier das Thema auch des Podcasts, deswegen würden wir da gerne mal noch etwas genauer reinschauen. Also ihr habt jetzt den großen Luxus, dass ihr quasi auf einer grünen Wiese anfangt. Das heißt, ihr habt keinen Bestandsbau, ihr könnt das Konzept nochmal ganz neu aufbauen. Und ihr habt ja sicherlich auch in der Hotellerie, du hast gesagt, du bist dort, ich sag mal, auch für das Thema Digitalisierung zuständig gewesen. Ihr bringt entsprechendes Know-how mit aus einer stärker technologisierten Branche. Wie wendet ihr das jetzt in diesem konkreten Fall an? Das kann also sowohl mitarbeiterseitig, objektseitig als auch bewohnerseitig.
Ja, genau. Du hast ja schon angesprochen, dass das verschiedene Ebenen hat und so betrachten wir das auch. Wenn wir zunächst mal die reine Immobilie betrachten, dann ist natürlich für uns wichtig, dass wir heute etwas bauen, was ja auch noch in 10, 15, 20 Jahren Bestand haben muss. Und wir versuchen einfach gewisse Trends zu antizipieren und sagen, wie können wir Trends, die aufkommen oder auch nicht aufkommen, aber wie können wir uns darauf vorbereiten, die Dinge in die Immobilie einzubauen, sodass sie eben darauf reagieren kann. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend technisch. Was meine ich damit ganz konkret? Praktisch heißt das, ein extrem gutes WLAN bis in jede letzte Ecke. Das ist so für uns die absolute Grundbasis. Dann haben wir ein Schließsystem, was eben sehr modern ist, was viele Dinge ermöglicht, sodass du nicht mehr mit dem Schlüssel durch die Gegend rennst, sondern dass du eben ein schlüsselloses Schließsystem hast. Dann einfach einen hohen Sicherheitsstandard innerhalb der Immobilie, sodass man verschiedene Schließkreise haben kann, sodass man aber auch verschiedene Dinge, dass nicht jeder immer rein und raus kann, sondern dass man einfach verschiedene Dinge ermöglichen kann. Das sind so Beispiele. Dann einfach ein sehr modernes Entertainment-System in der Immobilie werden wir haben, sodass man auch vernünftig halt über die TV-Anlage streamen kann und so weiter und so fort. Um da auch mal ein Beispiel zu benennen, wenn wir jetzt einen Yoga-Kurs haben, der im Sportraum stattfindet und jemand fühlt sich nicht so, dass wir den einfach intern über die TV-Anlage streamen können. Und all das kann man dann ja auch in Kommunikationsmöglichkeiten in verschiedenste Richtungen nutzen, sozusagen. Das ist jetzt erstmal das, was die Immobilie technisch können muss. Also so Smart Metering und sowas sind dann auch Sachen, die kommen dann noch on top, aber das geht jetzt, glaube ich, zu weit auch ins Detail. Eine sehr große Rolle spielt natürlich diese ganze Ebene der Kommunikation. Das untertrennen wir nochmal auf der einen Seite in das, was wir eigentlich als Organisation machen. Und alles das, was wir heute machen als Organisation, also als Unternehmen, findet zu 100% in der Cloud statt. Und so bauen wir auch die ganzen Systeme auf. Komplett paperless, komplett Cloud-System, sodass wir immer von überall sehen können, was sind eigentlich Leistungen, die jemand in Anspruch genommen hat oder was sind Leistungen, die jemand in Anspruch nehmen möchte, was ist ein Vermietungsprozess, wo steht eigentlich jemand in diesem Prozess und so weiter und so fort. Also das wirklich 100% digital. Die für uns größte Ebene ist eben die Ebene der Kommunikation im Haus, also wie kommunizieren Angehörige, Menschen, die bei uns wohnen und Teammitglieder, wie kommunizieren die eigentlich alle zusammen, auch operativ und auch da haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht und eine eigene kleine digitale Infrastruktur sind wir da am entwickeln, sodass eben diese Dinge perfekt ineinander greifen, sodass man eben auch was ist eigentlich heute für ein Kursangebot, was ist für ein Kochangebot, was findet da statt, sehr kommunikative Prozesse.
Konstantin, habt ihr denn euch schon auf bestimmte Software oder bestimmte Tools festgelegt, die ihr nutzen wollt, oder seid ihr da noch nicht weit genug im Planungsprozess gerade drin?
Doch, wir haben einen sogenannten Blueprint am Anfang erstellt, weil wir natürlich bestimmte Annahmen hatten und kam ja sozusagen aus der Hotellerie und auch aus der Software-Hotellerie-Landschaft. Und wir werden auch relativ viel aus der Hotellandschaft auf das Thema Senior Living übertragen, weil wir eben der Meinung sind, dass Dinge, die das Thema Housing an sich betreffen, relativ unabhängig von der Nutzungsart sind. Also du hast die große Unterscheidung kurzfristige Nutzung, Beherbergung, so wie wir das alle aus dem Hotelkontext kennen, und dann hast du natürlich das Thema langfristiges Wohnen und wir sind in der langfristigen Wohnnutzung, also gibt es rein technisch schon ein paar Unterschiede, die wir beachten müssen. Aber jeder möchte monatliche Abrechnung haben, jeder möchte monatliches Payment haben. Es gibt viele Dinge, die sich überschneiden, wenn man, dann ist es egal, ob man jetzt ein Senior ist oder ob man ein Student ist, der im Student Housing wohnt. Da gibt es immer wieder technische Dinge. Housekeeping muss organisiert werden, Facility Management muss organisiert werden. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen eine Lösung, die eher aus der Richtung Housing kommt, als aus dem Thema Pflege. Weil wir ja auch das Thema Hospitality, Gastgeber sein, und das ist ja das, was wir in den Vordergrund stellen, und deswegen stellen wir das auch in unserer technischen Landschaft in den Vordergrund und docken dann alles andere, was wir brauchen, docken wir dann daran an. Also wenn jetzt jemand quasi über eine App sich das Thema Housekeeping organisieren möchte, dann wird das eben mit unserer PMS-Lösung, so nennen wir das jetzt mal, Property Management System, wird es dann verknüpft, sodass es dann eben auch nativ erfolgt. Also um einmal diesen Prozess durchzugehen, jemand wünscht sich Housekeeping, möchte, dass seine Wohnung gereinigt wird, dann kann er das mobil buchen, das läuft in unsere Infrastruktur ein, wird dann darüber auf der einen Seite technisch organisiert, dass diese Reinigung auch passiert, und dann auch darüber abgerechnet wird. Also wir werden kein Bargeld im Haus haben, kein Prozess, selbst wenn wir haben so einen kleinen Minishop bei uns vor Ort, wo du nochmal Dinge des täglichen Alltags kaufen kannst. Auch das alles komplett ohne Bargeld, alles läuft über deine Hausabrechnung. Genau, dafür brauchen wir eben diese technische Infrastruktur in-house.
Kann man auch über diese PMS-Lösung auch mit den Angehörigen kommunizieren? Also gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr die Bewohner bei euch auch mit außen vernetzt? Ist das dann so eine App, die man sich runterlädt? Kann ich mir das so vorstellen?
Das, was du jetzt meinst, sozusagen, dass der kommunikative Prozess zwischen Menschen, die bei uns wohnen und Angehörigen etc., das ist dann etwas, was da nochmal on top drauf gestülpt wird, wenn du so willst. Das PMS an sich managt sowas nicht. Es ist keine Kommunikationslösung zu den Angehörigen, aber das stülpen wir da oben drauf. Genau.
Eine Frage brennt mir gerade schon auf dem Herzen. Konstantin, habt ihr bei euch eigentlich die Care-Tables auch als Freizeitmöglichkeit integriert?
Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Wir sind ja immer wieder mit Christoph im Austausch. Das kann auf jeden Fall was sein, was ziemlich gut zu uns passt. Wir haben ja große Gemeinschaftsflächen, wo man dann auch Care-Tables gut integrieren kann. Absolut, ja.
Ja, also mich würde es sehr freuen. Du hast ja auch vorhin das Thema Yoga angesprochen. Wir haben nämlich seit kurzem sogar eine Yoga-App auf dem Care-Table drauf, wo man quasi Yoga auf dem Stuhl mit einer, ja, dafür erfahrenen Trainerin macht. Von daher, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ganze ziemlich bereichern könnte.
Absolut, dann legen wir los.
Jetzt hat ja die Digitalisierung auch nicht immer nur positive Seiten. Also ich sag mal, gerade bei euch intern werden viele Prozesse dadurch effizienter gestaltet. Es ist reibungsloser, das Ganze. Aber mitunter, das wissen wir wahrscheinlich vor allem auch die Bestandsträger, gibt es hier und da ja auch mal Problemchen. Und wir gehen auch hier in diesem Podcast ganz gerne mal auf diese Problemchen ein. Hattest du denn schon Probleme bei euch? Ich meine, wie gesagt, ihr fangt ja nochmal bei Null an. Du hast gesagt, ihr habt einen Blueprint gemacht, wie auch das technologisch aufgebaut sein wird. Wurdet ihr dafür mal ja belächelt, weil es ja unüblich ist für die Branche? Man hat ja doch manchmal noch so eine gewisse Technologie-Skepsis. Worauf stößt du da? Was sind da ja auch Probleme, so es die denn gibt?
Ja, als jemand, der ein neues Konzept hat, wird man natürlich auch immer mal wieder hier von dem einen oder anderen belächelt. Ich glaube, das gehört auch unabhängig der Digitalisierung einfach dazu und das ist auch okay. Das ist auch nichts, womit wir nicht gerechnet hätten. Was aber de facto natürlich ein Thema ist am Ende des Tages, wenn wir definieren uns ja über Standorte und wir brauchen immer wieder Projektentwickler, die dann auch das, was wir uns gerne wünschen, bauen. Und die packen natürlich alles, was jetzt am Ende des Tages in unserer Baubeschreibung steht, packen die in eine Excel, um am Ende zu wissen, was sind die Kosten, die sowas kostet, zu errichten. Und daraus entsteht natürlich auch ein gewisser Wettbewerb der Konzepte. Also es reicht jetzt nicht, dass ein Projektentwickler das, was wir macht, extrem cool findet. Das gibt natürlich einen gewissen Bonus, aber es muss eine Wirtschaftlichkeit haben. Und in dem Moment, wo jemand anders um die Ecke kommt und sagt, ich kann mehr oder weniger das Gleiche, zumindest erstmal einen Pitch versprechen, ich brauche aber viele Dinge in der Digitalisierung nicht, ich brauche keine WLAN-Struktur, ich brauche keine Struktur, was das Thema TV angeht, ich brauche keine Struktur, was das Thema Smart Metering angeht und so weiter und so fort. Wenn ich das alles weglasse, dann sieht natürlich diese Kostenkalkulation in der Excel besser aus. Und da ist natürlich schon ein gewisser Wettbewerb in der Digitalisierung. Und wir als Betreiber müssen uns überlegen, können wir dafür auf andere Dinge verzichten oder können wir das irgendwie gut gestalten? Und es gibt schon Ansätze, dass es nicht unbedingt teurer wird, das, was wir machen, rein baulich, weil um mal auch ein konkretes Beispiel an der Stelle wieder zu bemühen, wenn wir eben sagen, wir haben eine sehr gute TV-Struktur, die über das Thema Internet abgewickelt werden kann, dann brauchen wir eben keine klassische Koaxialverkabelung mehr, also das Antennenkabel entfällt. So. Aber um mit dieser Information beim Projektentwickler durchzudringen, brauchst du natürlich schon eine gewisse Gesprächstiefe. Und manchmal ist es eben so, wenn wir um die Ecke kommen und sagen, das ist unser Konzept und wir sind so digital und so weiter, dass viele erstmal denken, hey, das ist unglaublich teuer, was sie da wollen. Und hier und da ist es vielleicht auch teurer, aber dafür fallen woanders auch wieder Kosten weg. Aber so weit kommt man nicht immer, ne? Manchmal sind eben die Vorbehalte oder die Vorurteile so groß, dass Projektentwickler sagen, nein, ich mache das dann doch lieber mit denen ich es seit 15 Jahren mache, die stellen gar nicht solche Anforderungen. Und dann ist man im Pitch aus dem Rennen. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist dann vielleicht für uns auch nicht der richtige Projektentwickler, aber das sind so Dinge, die dann uns ganz am Anfang der Projekte schon begegnen. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass das Thema Digitalisierung dann auch an der Stelle ein bisschen wichtiger wird, weil man muss sich halt vorstellen, wenn ich heute eine Immobilie plane, dann wird die vielleicht in 4-5 Jahren eröffnet, wenn ich ganz am Anfang bin. Jetzt sind wir in Gronau ja schon einen Schritt weiter, aber ja, da sind nochmal 4-5 Jahre Planungszeit dabei und dann muss die Immobilie noch 20 Jahre betrieben werden. Also das, was ich, über das, was ich heute rede, muss eigentlich 25 Jahre in die Zukunft standhalten. Und wenn ich dann jetzt sage, als Projektentwickler, boah, das Thema WLAN ist mir gar nicht so wichtig, auf die Struktur verzichten wir einfach mal gänzlich, dann weiß ich nicht, ob das zukunftsfähig ist.
Das ist ja nicht eine Immobilie, so wie ihr sie baut, oder die Projekte sind ja, das sind ja verschiedene Akteure. Das ist ja so heterogen gemixt. Digitalisierung ist ja der Klebstoff, der das alles ja verbindet und auch skalierbar gestaltet und belastbar und so, ne? Deswegen, das ist schon wichtig.
Ja, und das sind ja auch immer wieder die gleichen Vorurteile, die, und das ist total branchenunabhängig, das kennen wir auch schon aus unserer Hotelzeit, dass oftmals Menschen, die wenig Zugang zu dem Thema haben, das einfach mit Kostensteigerung verbinden, was nicht immer der Fall ist, ne? Also es ist in den seltensten Fällen einfach so, dass es nur teurer wird, weil du halt, wie gesagt, durch eine coole Digitalisierung schon in der Bauphase sparst, aber natürlich auch in deinem operativen Prozedere ganz, ganz viel sparst.
Was sagen denn da eigentlich potenzielle Mieter dazu? Seid ihr mit denen schon im Austausch? Also wie nehmen die das Thema wahr? Haben die Lust auf, ja, iPad, Laptop und Co. oder ist es eher noch eine Generation, die sagt, nee, lass mich mal lieber damit in Ruhe und ich finde es eigentlich auch nicht so gut, dass jetzt hier mein Wasser- und Stromverbrauch auf ja, Millimeter genau gemessen wird und ausgewertet wird. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Also wir sind natürlich schon mit Menschen im Austausch und sind sehr, sehr positiv überrascht, wie groß auch das Interesse jetzt in Gronau ist. Wir haben ja noch fast 2 Jahre Zeit bis zur Eröffnung, haben aber ja eine ultra voll gefüllte Liste von Menschen, die Interesse haben. Und ja, wie gesagt, das freut uns erstmal sehr. Aber so können wir natürlich auch gerade die von dir angesprochenen Gespräche schon führen. Und wir merken, dass die Nachfrage genau danach ultra groß ist, ne? Also Menschen jeden Alters wünschen sich eben eine Infrastruktur, wo sie sich auch digital voll austoben können. Also wir haben ja auch einen rein digitalen Prozess, wie wir uns vermarkten aktuell. Und auch da hat natürlich der ein oder andere im Vorfeld gesagt, hey, das könnt ihr so nicht machen. Da erreicht ihr die Zielgruppe gar nicht. Wir merken jetzt aber, dass wir die Zielgruppe absolut erreichen, die Menschen auf digitalen Wege ja auch Kontakt zu uns suchen, ob das jetzt per WhatsApp ist, ob das per E-Mail ist, ob das auf anderen digitalen Wegen ist, ob man einen Zoom-Call macht, ja, also die Menschen sind super digital und die wollen natürlich ihren jetzigen digitalen Alltag auch in das neue Zuhause übertragen können. Und das ist ja das, was wir auch abbilden wollen. Also wir gehen ja nochmal einen Schritt weiter. Also wir haben zum Beispiel ja auch kleine Coworking-Stationen in den Gemeinschaftsflächen, wo wir uns dann nochmal so als digitale Enabler auch verstehen, ja, dass wir sagen, hey, jemand, der vielleicht noch nicht so einen digitalen Zugriff hat oder sagt, ach, ich habe jetzt mal Lust, irgendwie einen Webshop zu betreiben oder ich will irgendwie einen Blog schreiben oder ich will einen eigenen Podcast machen. Genau diese Zugänglichkeit wollen wir damit halt auch nochmal schaffen und total fördern.
Richtig cool, Konstantin. Wie erreicht ihr die Zielgruppe? Also wie geht ihr da raus? Macht ihr Content-Marketing? Seid ihr sehr viel in Medien unterwegs? Zeigt ihr Testimonials? Was ist so euer Geheimrezept für die vielen Anfragen und das viele Interesse?
Ja, also auf der einen Seite gab es, das muss man fairerweise auch dazu sagen, natürlich auch Berichte in der lokalen Presse, die dann natürlich auch per Print auch Menschen erreichen. Auch das hat natürlich einen unglaublichen Push gegeben. Und dann versuchen wir tatsächlich per Content-Marketing aktuell, wir machen noch super wenig, aber eben weil wir noch so lange Zeit zur Eröffnung haben, aber das, was wir machen, machen wir tatsächlich per Content-Marketing. Also die Website spielt eine große Rolle, das Thema Social Media spielt auch eine große Rolle und darüber versuchen wir, die Menschen dann zu erreichen, abzuholen, jetzt auch diesen Bauprozess zu begleiten und Neugierde zu wecken. Und wir haben ja jetzt in Gronau den riesengroßen Vorteil, dass es eine sehr emotionale Immobilie ist. Viele der Menschen, die gerne bei uns wohnen möchten, haben da in der Vergangenheit gearbeitet. Ja, das war deren Arbeitsplatz. Das heißt, die kennen das Objekt, die gehen da sowieso jeden Tag vorbei. Und dann eben, darauf contentmäßig eine Antwort zu geben, ist so unser Weg aktuell.
Ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass euer Vermarktungsprozess eigentlich reinweg digital ist, ihr da eigentlich auf auch Makler und Co. etc. verzichtet und das wirklich sehr direkt abläuft. Da hat Giovanni, er ist ja Inhaber von einer Marketingagentur in Berlin, die sich eben auf die Sozialwirtschaft konzentriert, direkt große Ohren bekommen. Und ich habe das einfach auch, also ich konnte es beinahe nicht glauben, dass man wirklich diese Zielgruppe mit diesen Medien so gut erwischt. Also schaltet ihr dann auch Werbeanzeigen oder ähnliches oder ist es wirklich reinweg Content-Marketing, Webseiten, gut ein bisschen Lokalpresse? Also wirklich Respekt vor der Leistung erstmal.
Ja, aktuell, ja, danke sozusagen, aber aktuell ist es genau das, dass wir nur Content-Marketing machen, viel mit Bildern etc. arbeiten, dann auch Newsletter haben, wo wir die Leute aufnehmen und dann laufend mit Bildern den Bauprozess begleiten und dieses ganze Thema Anzeigen, Direkt-Marketing, dann auch viel, Google wird da eine große Rolle spielen, Social Media wird auch eine Rolle spielen, das ist dann aber Stufe 2 quasi, die, in der wir uns aktuell noch nicht befinden, weil wir, wie gesagt, zu weit von der Eröffnung noch entfernt sind. Und jetzt ja vorwiegend Menschen erreichen, die einfach das Objekt kennen, die sich informieren wollen und so weiter. Und das, was du jetzt gerade angesprochen hast, wir nennen es jetzt mal Paid Marketing, das ist dann halt Stufe 2. Das wird so ab Sommer diesen Jahres voraussichtlich gestartet.
Ja, was hätte vorher wahrscheinlich auch niemand in der Branche gedacht, dass das funktioniert, oder? Habt ihr da auch ein bisschen Gegenwind bekommen für das Konzept marketingseitig?
Teilweise, ne? Also wir sprechen ja ganz, ganz viel mit Projektentwicklern. Und wenn wir jetzt mit Projektentwicklern sprechen, die aus, also Projektentwickler sind immer die, die Immobilien bauen, so, die halt diese großen Baustellen managen können. Und jetzt gibt es Projektentwickler, die verschiedene Nutzungsarten bauen, also die sowieso schon Student Housing bauen und die Hotels gebaut haben in der Vergangenheit. Die hinterfragen das nicht. Die sagen halt, das macht absolut Sinn, so wie ihr uns den Funnel aufzeigt, wie ihr den Menschen sozusagen für die Immobilie begeistern wollt. Wenn wir jetzt mit Projektentwicklern sprechen, die ausschließlich aus der Gesundheitswirtschaft kommen und die seit ganz, ganz vielen Jahren ausschließlich Pflegeimmobilien bauen, die fragen dann schon nochmal gezielt danach und sagen, wie genau wollt ihr das machen? Und das mit dem Unterton, das kann doch eigentlich nicht funktionieren, so wie ihr das angeht. Ihr refinanziert nicht über die Pflege, damit seid ihr nicht Teil des Zuweisungsmanagements etc. Wie soll das funktionieren? Das kann nicht klappen, ne? Das kommt dann schon mal, das ist sehr, sehr selten, aber das kommt dann schon mal. Aber wenn wir das dann in der Tiefe erklären dürfen, dann findet das schon auch Anklang, zumindest in den allermeisten Fällen.
Also das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwann 65, 70, 75 bin und ich merke, Mensch, ich würde gerne mein Umfeld ändern in ein barrierefreies Umfeld mit vielen tollen Menschen in der Umgebung und vielen Möglichkeiten auf Freizeit, gesundheitlich und so weiter auch aktiver zu werden, dann unabhängig davon, ob ich einen Pflegegrad habe oder nicht, finanziere ich das quasi komplett aus eigener Tasche?
Das ist so, ja.
Okay, gut. Also darf ich ganz offen fragen, Konstantin, so ist das leistbar für die meisten oder ist das schon hochpreisiges Niveau? Also kann man da irgendwas zu sagen?
Ja, da kann man schon ein bisschen was zu sagen. Also wir kommen ja aus der Budget-Hotellerie und uns war das von Anfang an auch ein Anliegen, dass wir ein sehr leistbares Produkt schaffen. Und es gibt eben Mittel und Wege sozusagen, wenn man jetzt die Immobilie von Anfang an konzipiert, dass man auch ein leistbares Umfeld schafft, mit trotzdem extrem hoher Wohnqualität. Das hat viel mit Flächeneffizienz zu tun, also auf Räume verzichten, die keiner braucht, die Kostentreiber sind. Ne? Auch sowas wie jetzt ein Schwimmbad ist ein klassischer Kostentreiber, den zwar alle bezahlen müssen, aber den nicht alle nutzen können und möchten. Eine gastronomische Vollküche ist ein Kostentreiber. Und auf solche Dinge zu verzichten, ist da von Anfang an erstmal ein riesengroßer Hebel und wir sind ganz bewusst kein Residenzprodukt, sondern positionieren uns schon so, dass wir eine sehr hohe Leistbarkeit anstreben und die erreichen wir auch. Logischerweise, wir reden über Neubau oder wir reden über eine sehr aufwendige Revitalisierung jetzt in Gronau, wir reden über Wohnraum. Klar ist das mit Kosten verbunden, aber wir streben schon eine sehr, sehr gute Leistbarkeit an und das schauen wir uns auch in den Standortanalysen sehr genau an, ob die Leistbarkeit gegeben ist und ob wir, ja, man würde sagen, so ein Mittelstandsprodukt, ja, also wir wollen schon ein Produkt für die breite Masse sein, ob sich das dann auch die lokale Struktur entsprechend leisten kann.
Und was ist deine Vision, wenn, ich sag mal, jetzt im Herbst, Winter 2023 das erste Livli steht, soll das, ja, das einzige Livli bleiben oder geht's danach weiter? Wie sieht das aus?
Ja, wir haben schon die Ambition, das auch wachsen zu lassen, weil wir eben sagen, es gibt genug Bedarf und es braucht auch mehr guten Wohnraum für die ältere Bevölkerung. Und von dieser Vision sind wir eben total getrieben und deswegen möchten wir nicht nach einem aufhören. Die absolute Metavision ist mal, dass auch die Menschen anfangen, wir kommen ja aus der Reiseindustrie oder aus der Hospitality, die absolute Metavision ist, dass sich die Menschen auch unter den Standorten mal bewegen. Deswegen gibt es vielleicht in ganz großer Vision mal auch an touristischen Standorten dann auch mal Standorte von uns an der Nordsee, an der Ostsee. Das sind eben auch Standorte, die wir uns jetzt schon anschauen. Dann immer mit urbanem Kontext logischerweise, weil das ja Teil unseres Konzeptes ist. Aber das ist so die absolute Metavision. Und bis dahin haben wir uns mal zum Ziel gesetzt, dass wir so mit 2 bis 4 Standorten pro Jahr gerne wachsen möchten. Am Anfang wird es ganz bewusst ein bisschen weniger sein und mittelfristig wird es vielleicht ein bisschen mehr sein. Hängt auch immer davon zusammen, ob man gute Grundstücke findet. Und so war es eben wichtig, dass wir ausschließlich mit Partnern zusammenarbeiten, die uns keinen Wachstumsdruck überhelfen, weil sonst kommen wir ganz schnell in die Situation, dass wir Standorte unterschreiben, die vielleicht zu einer zu hohen Miete schon eingemietet sind. Das müssen wir dann an die Menschen weitergeben. Dann fallen wir aus dieser Leistbarkeit raus. Und da kommt man in so eine Drucksituation und der wollen wir uns eben nicht stellen. Und darauf haben wir großen Wert gelegt, dass wir in eine solche Situation nicht kommen. Weil das kennen wir aus unserem Hotellerieumfeld. Ja, da warst du die letzten 15 Jahre, war ja so das goldene Zeitalter der Hotellerie. Überall haben neue Hotels aufgemacht, immer mehr Konzepte sind auf den Markt gekommen. Das hat dazu geführt, dass auch immer mehr Betreiber auf die gleichen Standorte geboten haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Mieten immer weiter gestiegen sind. Die Einstandsmieten, ja, die wir als Betreiber schon zahlen mussten. Und das wiederum führt dazu, dass man das, oder viele Betreiber geben das am Ende des Tages an die Menschen weiter, weil irgendwo muss ich ja meine Wirtschaftlichkeit herholen. Und das kann ich eigentlich dann nur noch als Betreiber. An der Miete kann ich ja nichts mehr machen, an den Nebenkosten kann ich nichts machen. An den Vermietungspreisen kann ich in der Regel auch nur sehr wenig machen. Dann gibt es wenig Stellschrauben oder zumindest kennt zu wenige diese Stellschrauben. Das heißt, die allermeisten geben das an die Menschen weiter, die vor Ort arbeiten, an die Teammitglieder und sagen, ja, dann spare ich da halt vielleicht 2 Menschen ein, mache das mit Überstunden, was auch immer. Die Arbeitsbedingungen gehen in den Keller. Die Menschen fühlen sich nicht mehr wohl, aber das ist dann so die Stellschraube. Und wir tun alles dafür, dass wir in diese Situation nicht kommen. Und das ist uns in der Expansion ganz, ganz wichtig, dass wir nicht in diese Spirale kommen.
Also, ich bin ziemlich begeistert und ich glaube, wenn ich für meine Generation sprechen darf, ich glaube, unsere Generation wird nicht mehr das klassische Altenheim nutzen oder zumindest anders alt werden wollen. Und ich finde solche Wohnformen, wo man ein bisschen mehr Qualität hat, ein bisschen mehr Lebensqualität, auch vielleicht holistisch, wie du schon gesagt hast, Konstantin. Also, ich habe Einkaufsmöglichkeiten, ich habe Sport, ich habe Physiotherapie, ich habe alle möglichen Ärzte, Pflegedienste im Haus oder in unmittelbarer Nähe. Ich glaube, das ist das Konzept der Zukunft, das Quartierskonzept. Und nur das hilft uns auch am Ende auch den Pflegealltag ein bisschen, ich sag mal, zugänglicher, ein bisschen entlasteter zu gestalten. Deswegen wünsche ich euch da viel Erfolg. Ich bin da sehr begeistert. Und wenn es Livli in, wie alt bin ich jetzt? Ich bin jetzt 34. Wie lange habe ich noch, bis ich irgendwann mal so in dem Alter komme? Vielleicht noch 40 Jahre, wenn ich mich fit halte. Wenn ihr dann da seid, dann melde ich mich bei euch oder bei dir und dann werde ich vielleicht meinen Vertrag unterschreiben.
Ja, sehr gut. Hört sich gut an. Und wir haben ja keine Einstiegshürde, was das Alter angeht. Das heißt, wenn du es nicht aushalten kannst, kannst du auch gerne jederzeit früher zu uns kommen. Und was natürlich, wo wir auch absolut die Zukunft sehen, ist eben die Vernetzung mit anderen Startups, mit anderen Unternehmen, die im Bereich der Digitalisierung arbeiten, weil wir eben die ganz klare Philosophie haben, dass wir der Betreiber vor Ort sind. Wir stellen die Infrastruktur und wir stellen das Netzwerk. Ja, wir wollen eine Plattform sein. Und deswegen ist es uns so wichtig, auch mit vielen anderen zusammenzuarbeiten und als Techniker würde man jetzt sagen, so einen Best-of-Breed-Ansatz zu fahren, was die Vernetzung mit anderen Firmen angeht. Das heißt, wenn da draußen Menschen sind, die sagen, sie haben sowas wie Caretable in anderen Verticals, dann kommt gerne auf uns zu, sprecht mit uns, sodass wir eben die coolsten Sachen digital zusammenstöpseln können und so den Menschen eben das ideale Zuhause bieten können. Das ist die Vision, das ist das, was uns umtreibt. Und wir wollen nicht und können auch nicht alles selber machen, sondern wir wollen eben einfach mit den coolsten Leuten da draußen zusammenarbeiten.
Ja, vielen Dank, Konstantin, für deine Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier heute mit dir zu sprechen. Oder Giovanni?
Ja, eigentlich. Sehr, sehr informativ, sehr cool. Also wirklich ein Blick in die Zukunft, wenn man so will.
Ja, und dann auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit Livli. Genau. Und wir sind gespannt und hoffen natürlich, dass wir auch zur Einweihungsfeier dann kommen dürfen.
Absolut, unbedingt. Steht auf der Liste. Mir hat es auch großen Spaß gemacht. Viel Erfolg mit eurem Podcast als Projekt. Ich hoffe, da kommen viele, viele weitere coole Gäste. Und ja, lasst es euch gut gehen damit.
Bis dahin.
Dankeschön, Konstantin, Christoph. Alles Gute euch. Bis dann.
Bis dann. Ciao.